Deutschlandfunk. Hintergrund.
Indiens neuer Gandhi. Geschichtspolitik unter der Regierung Modi. Von Charlotte Horn.
Langsam schiebt sich der rote Vorhang zur Seite und enthüllt seine Statue. Subhash Chandra Bose, Kämpfer für die indische Unabhängigkeit. Über 8 Meter hoch, aus schwarzem Granit. Die rechte Hand zum militärischen Gruß an der Stirn steht Bose überlebensgroß da, in Uniform. Indiens Premierminister Narendra Modi wirft ihm rote Blüten entgegen. Hindu-Priester schlagen die Trommeln. Die Kommentatorin der Live-Übertragung spricht von einem der größten Freiheitskämpfer, den Indien je hatte.
One of the greatest freedom fighters India's ever had.
Die 2,5 Kilometer lange Prachtstraße in Neu-Delhi zwischen Präsidentenpalast und Triumphbogen ist an diesem Septemberabend im vergangenen Jahr festlich beleuchtet. Ein Teil ist extra abgesperrt für hunderte Ehrengäste. Seit die Briten Neu-Delhi 1911 zur neuen Hauptstadt bestimmten, nannten sie die Meile Königsweg. An diesem Abend tauft Modi sie um. Die Botschaft: Indien will seine koloniale Vergangenheit hinter sich lassen, 75 Jahre nach der Unabhängigkeit. Direkt neben dem Triumphbogen, dem India Gate, stand bis in die 60er Jahre eine Statue des britischen Königs George V. Dann wurde sie entfernt und der runde Steinpavillon stand leer. Bis zu diesem Abend. In seiner Rede spricht Premierminister Narendra Modi von Bose als dem nationalen Führer.
Gulami ke samay.
Zur Zeit der Sklaverei stand dort eine Statue des Vertreters der britischen Herrschaft. Heute hat das Land mit der Aufstellung der Statue am selben Ort auch das Leben eines modernen und starken Indiens begründet. Diese Gelegenheit ist in der Tat historisch und beispiellos. Es ist unser aller Glück, dass wir diesen Tag heute miterleben dürfen.
Monate nach der Enthüllung der Bose-Statue ist der Pavillon ein beliebtes Fotomotiv. Bose ist für manche Inderinnen und Inder wichtiger als Mahatma Gandhi. Und auch Satwajit Manvi kommt jedes Mal zur Statue, wenn er in Delhi ist. Er stammt aus Cuttack, südlich von Kalkutta. Dort wurde sein Idol 1897 geboren.
Yeah, we are very proud of him. He's like God to us.
Wir sind sehr stolz auf ihn. Er ist wie Gott für uns, etwas Außergewöhnliches. Dieser Mann, der nach Deutschland zog, eine ganze Armee aufgebaut hat und gegen die britische Armee kämpfte, in diesem Sinne war er ein wahrer Freiheitskämpfer für Indien. Gandhi hat uns den Weg gezeigt und Bose hatte eine andere Sichtweise mit dem Militär. In der heutigen Zeit braucht man Gewaltlosigkeit und Gewalt.
Both is necessary. I mean, to this world you need both the things. You need non-violence, you need violence.
Auch nach Ansicht von Premierminister Modi hat Indien zu lange diesen großen Helden der Unabhängigkeit ignoriert. Ein Seitenhieb auf die Opposition, die Kongresspartei. Denn die hielt jahrzehntelang vor allem das Vermächtnis von Mahatma Gandhi in Ehren. Dessen Vision von zivilem Ungehorsam und gewaltfreiem Protest. Anders Subhash Chandra Bose. Der sah im Kampf gegen die britische Kolonialmacht vor allem Gewalt als Mittel der Wahl an. Bose wird inzwischen in Indien fast wie eine Kultfigur verehrt und besonders von der aktuellen indischen Regierung für ihre Zwecke benutzt. Während der Fernsehübertragung der Enthüllung der Statue schaltet die Moderatorin live zu Anita, der Tochter des Unabhängigkeitskämpfers.
We're joined now by Anita Bose Faf, the daughter of Netaji Subhash Chandra Bose. How do you feel today?
I've just watched the ceremony and of course it was very moving and
für manche erstaunlich. Boses Tochter ist Deutsche. Von Bayern aus hat sie die Enthüllung der Statue ihres Vaters im Livestream gesehen.
Mein Name ist Anita Pfaff. Ich bin knapp über 80 Jahre alt jetzt und bin 1942 in Wien geboren. Meine Mutter war Wienerin und mein Vater war Inder, Subhash Chandra Bose.
Warum es Bose nach Deutschland verschlagen hat, ist eine lange Geschichte und hat mit seiner teils abenteuerlichen Biografie zu tun. Doch wer genau war Subhash Chandra Bose? Warum wird er heute noch so verehrt? Antworten gibt es im indischen Bundesstaat Westbengalen, in der Millionenstadt Kalkutta, heute Kolkata, wo Boses Familie lebte.
This is a 113-year-old house, which was built
by my great grandfather.
Sugata Bose begrüßt im Eingang und fängt direkt an zu erzählen. 113 Jahre alt sei das Haus, das sein Urgroßvater erbaut hat. Der 66-Jährige ist der Großneffe von Bose und lehrt als Geschichtsprofessor in Harvard. Er steigt die Treppe hoch in den ersten Stock zu dem ehemaligen Wohnbereich. Bose wird 1897 geboren. Nach der Schule studiert er zunächst Philosophie und wechselt dann nach Cambridge in England. Nach dem Willen seines Vaters soll er eine Laufbahn im Indian Civil Service anstreben, dem höheren Verwaltungsdienst von Britisch-Indien.
Das war also das Nonplusultra, wenn man also da eine Stelle bekommen hat als Inder im Indian Civil Service, dann hat man ausgedient gehabt. Das war gut bezahlt, das war angesehen und so weiter und war sehr kompetitiv auch da reinzukommen. Mein Vater hat es geschafft.
Bose besteht die Prüfung und lehnt die Stelle ab. Als Angestellter der britischen Kolonialmacht arbeiten, das kommt für den kritischen Studenten nicht mehr in Frage. Mit 24 Jahren kehrt er von England nach Indien zurück und schließt sich der Bewegung für die Unabhängigkeit Indiens an. Sie wird angeführt von Mahatma Gandhi und dem indischen Nationalkongress. Schnell steigt Bose auf. Er gilt als radikal, fordert vehement die sofortige Souveränität für Indien, zur Not auch mit Gewalt. Damit tritt er in Opposition zu Gandhi, denn der steht weiter für zivilen Ungehorsam, lehnt aber jede Form von Gewalt ab. Bose' antibritische Haltung bringt ihn immer wieder ins Gefängnis. Anfang der 1930er Jahre reist Bose nach Europa und versucht, einflussreiche Politiker von der Idee der indischen Unabhängigkeit zu überzeugen. In Wien schreibt er an seinem Buch »Der indische Kampf«, mit Hilfe einer Assistentin, der Mutter von Anita Bose Pfaff.
Setzen Sie sich nachher.
Die emeritierte Professorin für Sozialökonomie lebt in Bayern, in Augsburg. Dort lädt die 80-Jährige in ihr Privathaus zum Interview ein. Die ähnlichen Gesichtszüge der Tochter mit ihrem berühmten Vater sind unverkennbar. Etwas rundes Gesicht, Brille. In dem geräumigen Wohnzimmer hängen Bilder ihres Vaters an der Wand. Auf einem Schwarz-Weiß-Porträt trägt er einen Nadelstreifenanzug mit Einstecktuch. Auf einem Regal steht ein Foto ihrer Mutter Emilie Schenkel. Daneben eine kreisrunde Bronzestatue des tanzenden Hindu-Gottes Shiva. Bose war Anfang der 1930er Jahre von Indien nach Wien gereist, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen. Nach einem langen Gefängnisaufenthalt war er gesundheitlich angeschlagen.
Deswegen ist er nach Wien gekommen, hat zur gleichen Zeit einen Vertrag bekommen, ein Buch über die Geschichte Indiens oder den indischen Unabhängigkeitskampf zu schreiben. Und zu dem Zweck hat er eine Sekretärin gesucht. Und meine Mutter hat einen Englisch-Konversationskurs gemacht, den ein indischer Student geleitet hat. Und mein Vater hatte sich an den gewandt, ob er nicht jemanden kennt, die für ihn als Sekretärin arbeiten könnte.
1937 heiratet das Paar und lebt später zeitweise in Berlin.
Für meinen Vater hat nur eines existiert, Indien, und alles andere war nebensächlich und das hat natürlich eine Beziehung nicht leichter gemacht.
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verpflichten die Briten auch indische Soldaten für den Kampf. Bose ist zurück in Indien und organisiert einen Massenprotest dagegen. Er wird verhaftet. Nach einem Hungerstreik stellen die Briten ihn unter Hausarrest in dem Wohnhaus seiner Familie. Und von hier plant er sie, die große Flucht, weg aus Indien im Januar 1941. Im Wohnhaus der Familie Bose deutet Sugata auf das schlichte Bett, für Besucher abgeschirmt durch eine Scheibe. Und er erzählt von seinem Großonkel. Unter der Decke dreht sich ein Ventilator.
Er rief meinen Vater, Shishir Kumar Bose, der damals ein 20-jähriger Medizinstudent war, und bat ihn, sich auf dieses Bett zu seiner Rechten zu setzen und stellte ihm die berühmt gewordene Frage: Kannst du für mich etwas Arbeit erledigen?
Mit dieser Frage hat Bose viele in seinen Bann gezogen. Der junge Student ist Anita Pfaffs Cousin. Auch sie hat die Familienlegende im Kopf.
Und einer meiner Cousins hat ihn dann mit dem Auto weggebracht und in Verkleidung in den Zug gesetzt. Und er ist dann als muslimischer Geschäftsmann verkleidet im Zug quer durch Indien gefahren. Und in Kabul hat er versucht, dann eben Kontakt mit der Sowjetunion zunächst aufzunehmen.
Doch in Moskau bittet Bose vergeblich um Unterstützung. Schließlich führt ihn seine Flucht nach Deutschland. Von Berlin aus ruft er von nun an regelmäßig seine indischen Landsleute zur Befreiung von Indien auf. Mit Hilfe von Radio Azad Hind. Also Radio Freies Indien.
This is Radio Azad Hind. The time here is 2 o'clock. and in India, 6:30 in the evening.
Im Mai 1942 gelingt es Bose, ein Treffen mit Adolf Hitler zu arrangieren. Inzwischen sind tausende indische Soldaten, die für die Briten gekämpft haben, in deutscher Gefangenschaft. In einem Lager in Annaburg, südlich von Berlin. Hitler willigt ein, dass Bose mit diesen indischen Soldaten ein Freiwilligenkorps gründet. Die Legion Freies Indien. Sie werden mit Wehrmachtsuniformen ausgestattet und tragen ein Schulterabzeichen mit einem springenden Tiger. Ihren Eid legen sie auf Bose und Hitler ab. Und was sagt Bose Tochter Anita dazu, dass ihr Vater mit den Nazis kooperierte? Sie ist SPD-Mitglied. Ihr Mann saß für die Sozialdemokraten jahrelang im Bundestag. In ihrer Antwort bezieht sie sich auf Mahatma Gandhi, der zu der Zeit im Gefängnis nichts mehr ausrichten konnte. Während Bose versuchte, im Ausland eine indische Armee zusammenzustellen, forderten Gandhi und die Kongresspartei die Briten offiziell auf, Indien zu verlassen.
Gandhi hat ein Quit India Movement ausgerufen. Die ganze Führung saß im Gefängnis. Es ging nichts weiter mit dem Unabhängigkeitskampf.
Als die Deutschen in Russland einmarschieren, schwindet die Unterstützung für die indische Legion. Hitler schlägt Bose vor, sich mit den Japanern zu verbünden. Und Bose schmiedet einen waghalsigen Plan, wie er nach Asien gelangen kann. Doch bevor er die Reise in die Tat umsetzt, macht er Halt in Hamburg. Im September 1942 hält er im Hotel Atlantik zur Gründung der deutsch-indischen Gesellschaft eine Rede in gebrochenem Deutsch.
In diesem Kampf, der für Indien ein Kampf ums Heil oder nicht sein ist. Lang lebe das freie Indien.
An diesem Abend in Hamburg findet auch eine besondere Premiere statt. Zum ersten Mal wird die Nationalhymne des späteren unabhängigen Indiens gespielt. Bose hatte dafür ein Stück ausgesucht, geschrieben von dem indischen Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore.
Anita Bose.
Sounds good.
Und im November 1942 erhält Bose die freudige Nachricht, die Geburt seiner Tochter.
Ich war 4 Wochen alt, wie er mich zum ersten und letzten Mal gesehen hat. Und ich war etwa 2,5, 3 Monate alt, wie er dann nach Fernost zurückgefahren ist.
Zusammen mit einem Verbündeten geht Bose im Februar 1943 in Kiel an Bord eines deutschen U-Boots.
Welcome on board. I'm Captain Musenberg. Please come.
Die Deutschen hatten Bose zugesichert, ihn durch das feindliche Gewässer am afrikanischen Kontinent vorbei Richtung Asien zu bringen. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs ein riskantes Unterfangen. Am Ende dauert die abenteuerliche Reise 90 Tage. In Tokio hat sich Bose die Unterstützung der Japaner gesichert. Dann fliegt er weiter nach Singapur. Denn das hatte Japan mittlerweile von den Briten erobert und britische und indische Soldaten gefangen genommen. Und die Japaner stellen es den mehr als 40.000 indischen Soldaten frei, sich Bose anzuschließen. Und so wird der im Juli 1943 der Kommandant der indischen Nationalarmee. In Singapur verkündet Bose seinen Plan. Die indische Nationalarmee soll von Singapur aus nach Indien marschieren, unterstützt aus der Luft durch die Japaner. Doch die indische Nationalarmee gerät ins Stocken. Im April 1945 nehmen die Briten viele Soldaten gefangen. Im August werfen die Amerikaner die Atombomben über Japan ab. 2 Tage nach der Kapitulation Japans steigt Bose in ein Flugzeug Richtung Tokio.
This is the last photograph that we have of him.
Sein Großneffe Sugata zeigt auf das Foto an der Wand. In Uniform steigt Bose aus einem Flugzeug. Die letzte Aufnahme von ihm, bevor er nach Taiwan flog, zum Zwischenstopp in der Hauptstadt.
They had stopped in Taipei.
Sie waren in Taipei zwischengelandet, um aufzutanken. Und das japanische Militärflugzeug stürzte nach dem Start ab. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in dieser Nacht in Taipei starb.
Subhas Chandra Bose, der Kämpfer für die indische Unabhängigkeit, stirbt mit 48 Jahren in einem Militärkrankenhaus von Taipei an seinen Brandverletzungen. Am 18. August 1945. Boses Frau, Emilie Schenkel, hört die Nachricht von seinem Tod erst ein paar Tage später, zu Hause in Wien. So beschreibt es Tochter Anita.
Ich war ja erst 2,5 Jahre alt, wie mein Vater gestorben ist. Sie hat im Radio das gehört.
Eine Zeit lang hat Emilie Schenkel Zweifel, ob die Nachricht wirklich stimmt.
Mein Vater hat ein sehr abenteuerliches Leben geführt gehabt und das war nicht die erste Nachricht über seinen Tod. Und dann kam immer wieder doch die Hoffnung auch, na ja, vielleicht hat er diesmal auch überlebt und hat sich irgendwohin abgesetzt.
Auch unter seinen Anhängern in der indischen Nationalarmee machen sich Verschwörungstheorien breit. Sie können nicht fassen, dass ihr Anführer ums Leben gekommen sein soll. Sugata ist davon überzeugt, dass Bose nach dem Flugzeugabsturz gestorben ist. Das hätten einige Überlebende und auch das Klinikpersonal bestätigt.
Ich kann verstehen, dass es in den Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit ein psychologisches Phänomen gab. Natürlich sehnten sich die Menschen danach, dass er zurückkommt und die Probleme des Landes löst. Das ist verständlich. Er starb im Kampf für die Freiheit seines Landes. Und ich betrachte diesen Tod als etwas, was ihn zum unsterblichen Helden machte.
And we need to honor that mortal end of someone whom I see as a deathless hero.
Manche vermuten, dass Indiens Premierminister Narendra Modi das Mysterium um Bose mit Absicht aufrechterhält. Ihm und seiner hindu-nationalistischen Partei, der BJP, wird immer wieder vorgeworfen, das Land zu spalten, Diskriminierungen gerade gegen die muslimische Minderheit zuzulassen. Und so wirkt es, als nutze Modi bewusst vor allem den militärischen Kommandanten Bose zur Heldenverehrung. Denn die Gründung der indischen Nationalarmee ist bis heute der Stolz aller Inder. Da passt der vielschichtige Bose, der Vordenker eines freien Indiens für alle, nicht ins Bild. In ihrem Wohnzimmer in Augsburg schaut Anita Bose-Pfaff nochmal das Video über die Enthüllung der Statue ihres Vaters in Neu-Delhi.
Wie bewerten Sie es jetzt, dass Modi ihren Vater da so präsent ins Herz von Delhi gestellt?
Das bewerte ich durchaus positiv. Ich glaube, es ist eine Anerkennung für auch meinen Vater als Mensch, der sich ja mit sehr viel Einsatz für die Unabhängigkeit Indiens engagiert hat. Was ich nicht so sehr mag, ist, dass er damit auch instrumentalisiert wird als, ja, was manche anderen politischen Themen der BJP angeht. Also mein Vater war sicher von seiner ganzen politischen Ausrichtung aus nicht auf einer Linie, die die BJP hatte. Ja, stolz auf Indien, ja, aber mein Vater, was viele auch nicht so sehr, oder hier, die ihn überhaupt kannten, nicht so sehr wussten, der war ein linker Politiker. Man würde heute sagen Sozialist oder Sozialdemokrat.
Und das ist bemerkenswert. Denn während der Unabhängigkeitsbewegung galt Mahatma Gandhi eher als der Linke und Subhash Chandra Bose als der Rechte, radikalere von beiden. Für manche Inder hat rückblickend vor allem Bose für den entscheidenden Umschwung in der indischen Bevölkerung gegen die Briten gesorgt. Gleichzeitig zollen ausländische Politiker bei ihrem Besuch in Neu-Delhi vor allem Gandhi weiter Respekt, verbeugen sich an Gedenkorten, wie auch die deutsche Außenministerin und der Bundeskanzler. Dass Bose eigentlich auch für ein friedliches Miteinander der Religionen und Kulturen steht, ist weitestgehend unbekannt. Sein Großneffe Sugata Bose erklärt sich das so.
Looking back from today's India, what I will have to emphasize.
Wenn wir vom heutigen Indien aus zurückblicken, möchte ich betonen, dass er sich für die völlige Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften Indiens sowie die Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzte. Und er war der Meinung, dass die Kasten abgeschafft werden sollten. Aber ich fürchte, dass das derzeitige Regime hauptsächlich seinen militärischen Heldenmut betont. Sie tun nicht genug, um die Verbreitung eines Giftes, nämlich des religiösen Hasses, zu stoppen. Und ich denke, darüber wäre Subhash Chandra Bose wirklich bestürzt gewesen.
And that I think would have really dismayed Netaji Subhash Chandra Bose.
Das war der Hintergrund. Indiens neuer Gandhi. Geschichtspolitik unter der Regierung Modi. Von Charlotte Horn. Redaktion Johanna Herzing.